Forsch. Wissenschaft im Gespräch. Ein Podcast der Braunschweiger Zeitung und der Forschung Region Braunschweig.
Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Jeremias Othmann. Gemeinsam mit der Braunschweiger Zeitung laden wir die Wissenschaft aus unserer Forschungsregion regelmäßig zum Gespräch. Heute darf ich Dr. Tobias Robert als Gast begrüßen. Er arbeitet am Fraunhofer Institut für Holzforschung, am Wilhelm-Clauditz-Institut oder kurz Fraunhofer WKI. Dort forscht er im Fachbereich Bindemittel und Beschichtung. Tobias, schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass ich heute da sein darf.
Fangen wir vielleicht direkt mit der ersten Frage an. Wie kommt man in den Bereich Klebstoffe und Bindemittel?
Das ist eine sehr gute Frage und tatsächlich habe ich das auch nie so geplant. Ich habe klassisch Chemie studiert. Ich fand, also in der Schule war ich immer auch schon Naturwissenschaften, war das, was mich am meisten interessiert hat. Und ich bin dann so während des Studiums so Fragestellungen nach Nachhaltigkeit, nach biobasierten Rohstoffen, sowas, die haben mich immer mehr und mehr interessiert und bin dann über so einen Umweg, Forschungsaufenthalt in Kanada zu diesen Nachhaltigkeitsthemen gekommen. Und als ich dann nach diesem Forschungsaufenthalt wieder nach Deutschland kam, habe ich mich ein bisschen umgeschaut, deutschlandweit, wo es denn interessante Stellen, interessante Forschungsgebiete gibt. Und am Fraunhofer WKI ging es eben genau da auch um so biobasierte Materialentwicklung. Also können wir aus nachwachsenden Rohstoffen Kunststoffe, Polymere oder auch andere, also jetzt wie Klebstoffe, wie wir die ja gleich reden werden. Und das hat mich sehr interessiert und da bin ich da, also habe mich dort beworben und hatte dann das Glück, da angenommen zu werden, beziehungsweise eine Stelle dazu bekommen. Genau, und so bin ich dann in diese Themen, die ich eigentlich in dem Studium nicht so wirklich behandelt hatte, in diese Themen reingeschlittert. Bin aber auch tatsächlich jetzt nach den 10 Jahren, die ich am WKI bin, ganz, also sehr froh darüber. Macht jeden Tag immer noch Spaß, an diesen Themen zu forschen.
Jetzt hast du gerade erzählt, wie du in die Chemie gekommen bist und auch in dein Forschungsfeld, aber was begeistert dich daran so?
Ja, ich finde tatsächlich, also so, dass dieses Verständnis zu bekommen von Sachen, die um mich rum passieren, einfach immer total spannend. Und ich finde das auch immer, also ich höre ganz oft, wenn ich sage, ich bin Chemiker, dann sagen die Leute zu mir, oh, Chemie, das habe ich nach der 11 abgewählt. Und ich denke, gerade so, wenn man das wirklich gut schon den also kleineren Kindern und Jugendlichen irgendwie beibringt, warum Dinge funktionieren, wie sie funktionieren. Also warum ist Wasser flüssig, obwohl es leichter ist als Luft? Warum eine Seife sauber macht? Und dass man da irgendwie diese Neugier, die dahinter steht und irgendwie Sachen zu verstehen, das ist einfach das, was mich total begeistert und worüber ich auch tatsächlich ganz gerne spreche und auch so mit meinen Kindern machen wir zu Hause irgendwie Versuche mit Backpulver und Essig und gucken, was passiert, wenn da CO2 entsteht. Ja, so Sachen, das macht mir einfach Spaß.
Die Begeisterung höre ich auf jeden Fall raus.
Ja, genau.
Welche Beispiele kannst du uns nennen, wo wir im Alltag wirklich mit Klebstoffen, mit Bindemitteln zu tun haben?
Ich denke, was die meisten Leute kennen oder woran man zuerst denkt, ist sowas wie der Bastelkleber oder Tesafilm, was ja auch klebt. Und da ist auch tatsächlich so ein dünner Film an einem Haftklebstoff, so heißen die drauf. Und da, also das ist das, wo man zuerst dran denkt. Aber diese polymeren Bindemittel, die sich eben wie von Kunststoffen unterscheiden, das sind quasi honigartige, klebrige Harze, die werden in ganz vielen Bereichen eingesetzt. Also von Druckfarben, was ich vorhin schon sagte, Lacke, Klebstoffe, aber auch zum Beispiel Autobeschichtung, also die Autolacke bestehen aus diesen Bindemitteln, die dann aushärten und mit Additiven und mit anderen Zuschlagsstoffen oder Zusatzstoffen, soll ich wohl besser sagen, formuliert werden und dann aufgetragen werden. Also sind tatsächlich auch überall, also auch Beschichtung auf Textilien, wasserabweisende Beschichtung, das sind alles polymere Bindemittel, die in einer anderen Art und Weise quasi dann auch als Klebstoff, also es muss ja eben auch haften, das ist das, worauf es ankommt.
Erklär mir noch mal kurz Polymer.
Also ein Polymer ist so etwas, ich versuche immer das mit Lego-Teilen zu erklären. Also man hat kleine Moleküle, die dann zu großen, langen Ketten aufgebaut werden. Und je nachdem, woraus diese Ketten, also die Lego-Bausteine bestehen, ob man irgendwelche hat, die sehr flexibel sind oder die sehr hart sind oder verschiedene Anknüpfungspunkte haben, entstehen ganz unterschiedliche Materialien. Also man kennt das ja auch von den, also ich gehe wiederum zu einem Beispiel Kunststoff, weil es ein bisschen einfacher ist. Wenn man zum Beispiel Plexiglas ist, was transparent ist, wo man durchgucken kann. Es gibt aber auch Kunststoffe, die wie bei Lego, die sich ganz anders anfühlen. Es gibt aber auch, was man von so Springknete zum Beispiel kennt. Mhm. Das sind auch Kunststoffe, die aber in irgendeiner Art und Weise andere Moleküle, einen anderen Aufbau haben und sich dadurch total unterscheiden. Also da ist wirklich ein Riesengebiet, wie man diese Kunststoffe oder Polymere funktionalisieren kann und eben auch in die Richtung Bindemittel, dass man sowas bekommt, was klebt. Also diesen Bastelkleber, den hat er wahrscheinlich auch schon jeder mal an den Fingern, wenn man das so, wenn der trocknet, dann kriegt man so einen gummiartigen Film, den man auseinanderziehen kann. Und auch das kann man über eben die unterschiedlichen Art und Weise, es zu machen, aber auch um die Monomere einstellen. Sozusagen das, was wir auch am WKI in unserem Fachbereich tun. Also wir versuchen Monomere und gerne eben die dann aus nachwachsenden Rohstoffen und daraus Polymere zu machen, die dann in unterschiedlichsten Anwendungen wie Klebstoffen eingesetzt werden können.
Jetzt erklärt sich mir auch, warum du von einer sehr, sehr großen Bandbreite, vielleicht kann man sagen von einem großen Blumenstrauß an Klebstoffen in Anführungszeichen sprichst. Es gibt also nicht diesen einen Klebstoff, sondern unglaubliche Menge.
Genau. Und das ist eben, wie ich gerade schon sagte, es hängt sehr, sehr von den Eigenschaften ab. Also ein Sekundenkleber zum Beispiel, der muss, wie der Name schon sagt, innerhalb von Sekunden aushärten. Der ist chemisch ganz anders aufgebaut als jetzt ein Klebstoff für Bastelkleber oder für Holzwerkstoffe zum Beispiel.
Mm-hmm. Ja. Und Knochenleim und ähnliches.
Genau.
Okay.
Genau.
Ja. Sind das Sachen, die ihr auch untersucht, wie man zum Beispiel Epoxidharz dann weniger toxisch anlegt?
Ja, genau. Das ist auch was wir machen. Also Epoxidharze sind auch Polymerharze und die man dann eben zusammenmischt und die dann aushärten. Und das kann man sich auch genauso Lego-mäßig vorstellen, dass man kleinere Lego-Steine hat und man mischt es zusammen und die härten dann aus und bilden ein großes Netzwerk. Und ja, die spielen tatsächlich auch eine große Rolle bei uns in der Forschung. Da gibt's ein sehr, sehr spannendes Projekt von meinem Kollegen Christoph Pöhler. Der hat in den letzten Jahren ein biobasiertes Stand-Up-Paddleboard entwickelt, also wo eben der innen drin der Polystyrolschaum durch einen Holzschaum ersetzt wurde, aber eben aus der äußeren Schicht ein Epoxidharz, ein biobasiertes Epoxidharz.
Ist das fertig?
Das Projekt ist fertig. Wurde auch schon auf Messen präsentiert. Es gibt auch so ein kleineres Mock-up-Board davon. Und jetzt entscheide ich so ein bisschen, wie diese Geschichte weitergeht. Mhm. Hier ist auch ein bisschen tatsächlich die Problem der CO2-Bilanz, dadurch, dass da auch sehr viel Wasser in dem Prozess des Holzschaums rausgekocht werden muss. Aber ja, hier wird weiter dran gearbeitet und das ist tatsächlich ein sehr, sehr spannendes, interessantes Projekt.
Es ist noch nicht ganz entschieden, ob wir es demnächst auf der OKA sehen, aber es wird daran geforscht, ein nachhaltigeres SUP zu bauen.
Genau.
Okay. Genau. Ich höre jetzt da auch raus, dass es in der Industrie bzw. im Denken so einen gewissen Wandel gibt, weg von den klassischen Klebstoffen, wie man sie bisher eingesetzt hat, hin zu biobasierten. Da kommt mir jetzt direkt die Frage in den Sinn, sind die irgendwie besser oder schlechter oder warum wird dieser Wandel überhaupt nötig?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also vor allem, ob die besser oder schlechter sind. Polymere Bindemittel, die sich unterscheiden von Kunststoffen zum Beispiel. Also jeder kennt Kunststoffe. Wir haben alle irgendwie Wasserflaschen in der Hand oder Kunststoff, die man irgendwie, Legosteine, das ist so der Klassiker. Aber gerade diese polymere Bindemittel, an denen wir arbeiten am WKI, sind eben Rohstoffe, aus denen Druckfarben, Klebstoffe, aber auch Lacke gemacht werden. Und die werden auch in ähnlich großen Mengen produziert. Das hat man meistens nicht ganz so auf dem Schirm. Und eben hier geht es eben darum zu sehen, können wir ja auch hier von diesen klassisch petrochemischen Rohstoffen, die hier eingesetzt werden normalerweise, wie auch bei den Kunststoffen, können wir hier auf biobasierte Materialien gehen. Und wir sehen eben auch seitens der Industrie, aber auch seitens von legislativer Vorgaben, dass hier mehr und mehr das Interesse besteht, die Rohstoffe eben weg von den petrochemischen zu den biobasierten Rohstoffen zu kommen. Und da ist die Frage, welche gibt's da und wie kann dieser Wandel funktionieren?
Das heißt auch da weg vom Erdöl.
Genau, ja, das ist das, was das Ziel ist, um eben auch Ressourcen zu schonen, aber auch CO2-neutral zu werden. Genau.
Aber du hattest jetzt selber schon angesprochen, ob die wirklich besser sind, sei mal dahingestellt. Das ist das, woran du dann wahrscheinlich gerade forschst.
Also wir forschen daran und was halt bei dieser Forschung extrem wichtig ist, dass man eben sehr gut nachschaut, also an diesen Sachen arbeitet, schaut, ist es wirklich, wie sieht die CO2-Bilanz aus? Haben wir dann wirklich eine Verbesserung oder tauschen wir nur eine Sache aus mit einer anderen und haben trotzdem ein großes Problem von CO2-Emissionen?
Mhm. Also Energiebilanz als ein Thema. Ich könnte mir vorstellen, Haltbarkeit, Eigenschaften und so weiter der Klebstoffe jetzt im weitesten Sinne.
Genau, wenn ich kurz einhaken darf. Die Tatsache, dass irgendetwas, ein Lack oder ein Kunststoff biobasiert ist, ist nicht zwangsläufig, dass es die Eigenschaften großartig anders sind. Also es gibt so ein klassisches Beispiel, Polyethylen, was wir alle aus dem Supermarkt von Verpackungsmaterialien kennen. Das kann man auch aus nachwachsenden Rohstoffen, also aus Ethanol, aus Zuckerrohr machen. Und die Eigenschaften des finalen Kunststoffes sind genau gleich. Also es ist weder besser bioabbaubar noch in irgendwelchen anderen. Und das ist, worauf man achten muss. Und natürlich kann man biobasierte Rohstoffe genauso verwenden, dass man dann irgendwann Polymere bekommt, die vielleicht auch bioabbaubar sind, wenn man das möchte. Aber da muss man mit diesen Begrifflichkeiten nicht alles, was biobasiert ist, ist schlechter, weil es aus der Natur kommt und weniger haltbar. Und zwangsläufig nicht alles, was petrochemisch ist, muss für immer als Kunststoff da sein. Es gibt auch petrochemische Kunststoffe oder Polymere, die abbauen können zum Beispiel.
Das heißt, man sucht eigentlich auch nach einem Weg, Kunststoffe, Polyethylen, versucht man eigentlich idealerweise was zu finden, was aus nachwachsenden Rohstoffen hergestellt werden kann, aber auch wieder zersetzt, also nicht für ewig da ist. Dann hätte man, wenn man noch eine gute CO2-Bilanz hat, eigentlich ein gutes Endprodukt.
Genau. Wobei auch hier unterschiedliche Ansätze, gerade was das Recycling angeht. Es gibt, gerade wenn man sich die Ökobilanzierung, also Studien über die komplette Bilanz dieser Produkte, sei es Kunststoffe oder auch Harze, über die wir dann noch sprechen. Wenn man ein gutes, geschlossenes Recycling hat, ist die CO2-Bilanz zum Beispiel oft sehr viel besser, als wenn man es herstellt und am Ende sich abbaut. Mhm. Aber klar, das ist ein Thema, da könnten wir wahrscheinlich einen komplett eigenen Podcast mit vielen Experten, die sich wahrscheinlich in dem Bereich besser auskennen als ich, machen, wo es eben auch darum geht, wann ist es sinnvoll, dass Kunststoffe abbauen und wann ist es sinnvoll, sie zu recyceln.
Ja, an welchen Dingen forschst du speziell?
Bei uns in der Abteilung geht es sehr viel um Klebstoffe, aber auch andere Bindemittelanwendungen. Und da wir ein Holzforschungsinstitut geben, ist eine große Anwendung eben Klebstoffe für Holzwerkstoffplatten. Also das ist vielleicht auch was man nicht so direkt auf dem Schirm hat, wenn man an Klebstoffe denkt. Aber gerade auch zum Beispiel dieser Tisch, an dem wir sitzen, oder Küchenmöbel, die bestehen aus Holzwerkstoffplatten, also Spanplatten, Sperrholzplatten.
OSB.
Genau, und ja. Die bestehen zu 10% aus einem Klebstoff. Und das sind natürlich Riesenmengen, die da jährlich produziert werden. Und auch diese Oberfläche von den Tischen, das sind so Dekorpapiere, die werden tatsächlich auch mit Klebstoffen verpresst. Und das sind große Anwendungen. Und hier versuchen wir Alternative, jetzt nicht nur für diese Klebstoffanwendung, aber das ist ein ganz gutes Beispiel, was wir gerade als Holzforschungsinstitut auch mit den anderen Abteilungen zusammen angehen und versuchen, hier Alternativen zu finden.
Also dass die 10%, die Klebstoff sind, dann durch einen neuwertigen Klebstoff mit anderen Eigenschaften ersetzt werden können.
Nicht unbedingt mit anderen Eigenschaften, aber hier werden Klebstoffe eingesetzt, die eben auf Phenol und Formaldehyd oder Harnstoff und Formaldehyd basieren. Und die besitzen als Monomere eine relativ hohe Toxizität. Und
klingt nicht so gesund.
Ja. Genau, also das ist im finalen Produkt kein Problem, weil es eben dann als großes Molekül vorliegt. Mhm. Und da wird auch gemessen, also jeder Tisch, den Sie irgendwo sehen, da wurde zumindest diese Art von Tisch wurde schon auch sichergestellt, dass da kein Formaldehyd rauskommt. Aber das ist tatsächlich für die Verarbeitung ein Problem und es gibt auch mittlerweile legislative Vorgaben, eben hier Formaldehyd und andere bedenkliche Moleküle zu reduzieren. Und genauso auch große Möbelhändler, die stellen Anforderungen, dass in den nächsten Jahren sich zumindest 25% aller verwendeten Produkte biobasiert sind. Und es ist ja auch was glaube ich auch bei dem Endanwender mittlerweile angekommen ist, dass eben auch hier ein Umdenken stattfindet. Also dieser ganze Trend, dass der Verbraucher gerne nachhaltigere Produkte hätte und da auch einen Einfluss drauf hätte, sieht man auch eben in diesem Bereich.
Ich frage mich jetzt zum Beispiel konkret beim Tisch, was wäre, wenn ich jetzt anfange, diese Tischplatte hier abzuschleifen? Ist dann das Molekül aufgebrochen? Kann das Formaldehyd raus? Ist es dann wiederum giftig? Oder einfach auch gar nicht. Ich kann damit quasi hinterher als Endverbraucher machen, was ich will und bin sozusagen sicher.
Ja, also was diese Holzwerkstoffplatten angeht, da ist man, wenn man das schleift und schneidet, das ist kein Problem, weil dieses Polymer zerfällt nicht in seine einzelnen Moleküle durchs Schleifen. Wenn das verbrennt oder wenn es dann kann sein, dass da diese Reaktion wieder rückgängig gemacht wird. Aber das ist tatsächlich, also würde ich gerne nochmal betonen, nicht ein Problem im Alltag. Also nicht, dass jetzt die Leute anfangen, ihre Tische aus der Wohnung zu werfen. Es geht eher hier auch darum zu sehen, können wir unabhängig werden von diesen Molekülen und gibt es biobasierte Alternativen, die tatsächlich vielleicht eine bessere CO2-Bilanz haben oder auch, geht ja auch ganz viel in diesem Zusammenhang darum, lokale Ressourcen zu verwenden. Können wir wegkommen von den petrochemischen Ressourcen, die wir importieren zum Beispiel.
Ja, ich denke da auch direkt an Lieferketten. Also genau. Dass sie natürlich immer unsicherer werden und die Frage dann ist, worauf kann man lokal zurückgreifen? Gibt es da Lösungen aktuell?
Ja, also es gibt natürlich nicht für alles eine Lösung. Das ist vielleicht auch was ganz wichtig ist, zu sagen, dass natürlich es gibt, wie wir vorhin schon besprochen haben, so viele unterschiedliche Arten von Polymeren, die in verschiedenste Anwendungen gehen. Und es gibt aber für nicht für alles direkt eine einfache Lösung, einen einfachen Ersatz. Aber ein schönes Beispiel ist für mich die Druckfarben. Also es gibt ja Gutenberg, das weiß jeder, hat die quasi den Druck, den Buchdruck in der modernen Art und Weise erfunden, eben dadurch, dass er diese beweglichen Bleilettern erfunden hat. Aber er hat eben auch die Druckfarben. Er musste, weil die klassischen Druckfarben, die es damals gab, waren wasserbasiert und haben nicht funktioniert mit seinem Druckverfahren. Und er hat dann auf Leinölbasis neue Druckfarben entwickelt. Und das sind also gerade diese Pflanzenöle, die werden schon seit 400 oder 500 Jahren verwendet, indem man, also jeder kennt auch Leinölfirnis, wahrscheinlich hat jeder schon mal einen Tisch oder viele schon mal einen Tisch zu Hause geölt. Das sind Pflanzenöle, die werden dann thermisch, kann man die behandeln und dann verändern sie ein bisschen die Eigenschaften und wir härten aus. Also auch, es gibt ja auch diesen Leinöl-Kit, was man, womit man Fenster zum Beispiel, das wird heutzutage nicht mehr so häufig gemacht.
Ich habe noch 5 Liter im Keller stehen, Leinölfirnis, Öl damit gerne tatsächlich.
Ja, genau. Und das sind sowas, was natürlich lokal in Deutschland angebaut wird. Also Leinöl, Rapsöl, aus diesen werden natürlich auch Speiseöle gemacht. Das ist auch ein Problem, diese Tank-Teller-Diskussion. Also das, wenn man jetzt sehr viele biobasierte Rohstoffe anbaut, gibt es da ein Problem mit der Nahrungsmittelproduktion.
Mit der Fläche auch
insgesamt. Genau, aber diese Art von Pflanzen werden schon seit 100 Jahren auch industriell angebaut und verwendet für eben Anwendungen im Bereich von Lacken, Druckfarben, genau, für polymere Werkstoffe.
Okay, also lokale Rohstoffe, weniger das Problem. CO2-Bilanz, du hattest es schon mehrfach gesagt.
Genau.
Wo bestehen die Schwierigkeiten?
Also hier ist was, wo wir sehen, also diese Pflanzenöle, da werden die Pflanzenöle extrahiert und man kann die ganz einfach klassisch einsetzen dann in chemischen Prozessen. Woran viel geforscht wird mittlerweile, sind auch sogenannte biotechnologische Verfahren, wo zum Beispiel aus Zucker Monomere hergestellt werden. Also da gibt es Enzyme oder Pilzstämme, die den Zucker verdauen und daraus Moleküle machen, die man dann einsetzen kann, um Polymere herzustellen.
Aus Pilzen?
Nee, die Pilze sind quasi, also die Hefen, die verdauen den Zucker und spucken dann zum Beispiel, also kennen wir klassisch aus der beim Brotbacken oder bei der alkoholischen Gärung, dann nimmt er die Hefe nimmt den Zucker und macht daraus Alkohol. Man kann den Hefen aber auch beibringen, dass sie nicht Alkohol rausmachen, sondern einen Lego-Baustein für Polymere, den man dann einsetzt. Und hier ist eben, gerade wenn man solche Reaktionen oder solche Transformationen in Wasser macht und man am Schluss diese Bausteine aus diesem Wasser kriegen muss und man ganz viel Wasser verdampfen muss, das verbraucht sehr, sehr viel Energie. Und hier muss man eben sehen, die CO2-Bilanz oder die man braucht, um das Wasser zu verdampfen, kann manchmal höher sein als der Energiegewinn daraus. Also es gibt so ein Beispiel von Algen, die angebaut werden, um daraus Biodiesel zu gewinnen. Und die Energie, die man für das Verdampfen des Wassers nach der Extraktion braucht, ist höher als die Energie, die man durch die Verbrennung dieses Biodiesels bekommt. Oder auch Polyethylen, Bio-PE, wird in großen Mengen hergestellt. Und hier ist die CO2-Bilanz tatsächlich nur besser, weil dieser Schritt durch Ökostrom verwendet wird. Also da muss man einfach genau reingucken und nicht einfach sagen, okay, das ist biobasiert, deswegen ist es zwangsläufig auch besser oder nachhaltiger.
Ja, ist ja vergleichbar mit der Produktion von Wasserstoff oder bei Elektroautos. Genau. Woher kommt der Strom? Ist es dann wirklich nachhaltiger, grüner? Okay. Was mich noch interessieren würde an der Stelle ist, wann kommt das Ganze in die Industrie? Oder wie wäre der Weg auch? Wann arbeitet ihr gemeinsam mit der Industrie? Das sind sehr viele Fragen auf einmal. Vielleicht fangen wir mit der ersten an. Ab welchem Punkt geht ihr in die Industrie?
Als Fraunhofer-Institut sind wir natürlich sehr auf der angewandten Forschungsseite. Wir haben auch ein paar grundlagenlastige Projekte, aber wir machen sehr, sehr viele Forschungsarbeiten zusammen mit der Industrie. Und da ist es oft schon so, dass wir natürlich auch Themen oder sehr darauf achten, dass Monomere, die wir verwenden, auch kommerziell erhältlich sind. Also in so einem Bereich, dass die Industrie auch sagen kann, okay, das könnte für uns Sinn ergeben. Und ganz oft ist es nach diesen Projekten so, dass vielleicht noch ein Folgeprojekt kommt, um das noch ein bisschen zu optimieren. Aber wir haben auch schon Produkte hergestellt, die in der Industrie auch Anwendung finden.
Dürft ihr sagen, wo und bei wem?
Also da geht es tatsächlich um so Geschichten wie Holzlacke oder auch Klebstoffe, aber hauptsächlich also Holzlacke. Man darf nicht vergessen, dass dieser Zeithorizont, das geht nicht von heute auf morgen. Also gerade Projekte, die wir vor 10, 15 Jahren gemacht haben, das sind Sachen, die auch in der Industrie zumindest so weit sind, dass sie sagen, okay, da ist natürlich die ganze ökonomische Betrachtung dahinter, die noch angeschaut werden muss, aber dass sie sagen, okay, die Eigenschaften sind so gut, dass wir das einsetzen können.
Das wäre jetzt meine nächste Frage. Wie konkurrenzfähig sind dann die Produkte, die ihr nach 3 Jahren, 6 Jahren, 9 Jahren in euren Projekten hergestellt habt?
Genau. Also natürlich nicht aus jedem Forschungsprojekt entsteht bei uns ein Produkt. Aber die Eigenschaften sind tatsächlich oft vergleichbar mit dem, was auf dem Markt ist. Auch nicht in allen Bereichen natürlich. Und wir haben natürlich auch innovative Ideen, wo dieser Zeithorizont viel länger ist und wo man auch sehen muss, ob man diese Monomere zum Beispiel auch langfristig versorgungssicher auch bekommen kann zu kompetitiven Preisen.
Ab wann sagst du, das gibst du jetzt weiter?
Ja, also in den Projekten ist es tatsächlich oft so, dass wir zusammen mit der Industrie Produkte entwickeln und dass das auch ein gegenseitiger Austausch ist. Also oft sind das öffentlich geförderte Projekte, wo auch noch andere Forschungspartner dabei sind. Und da teilen wir uns so ein bisschen die Forschungsaufgaben, wo wir quasi die Bindemittel entwickeln und die Industrie eben dann von uns diese Bindemittel bekommt und daraus ein Lack formuliert. Das heißt, mit anderen Bestandteilen noch zusammenmischt und dann appliziert und guckt, okay, kann der was? Fällt er direkt vom Holz oder klebt die Sachen nicht? Genau, das sind so die Forschungsarbeiten, die wir machen. Wir machen bei unserem Institut aber auch, können auch diese Lacke testen. Die Stabilität davon, können auch gucken, wie gut funktionieren Verklebungen. Genau.
Wie sieht dein Arbeitsalltag dann insgesamt aus?
Ja, also ich sitze mittlerweile tatsächlich eigentlich fast den ganzen Tag am Rechner. Im Labor haben wir, also meine Kolleginnen und Kollegen im Labor sind diejenigen, die eigentliche Arbeit machen, im Sinne von handwerklich die Synthesen machen und so weiter.
Habt ihr noch Kittel an? Also so weiße Kittel?
Und Schutzbrillen, genau. Ja. Mein Arbeitsalltag besteht eigentlich daraus, dass ich mir neue Projektideen überlege, dann versuche Partner dafür zu finden und dann Anträge schreibe, um Fördermittel zu bekommen. Ja, da gibt's unterschiedliche Quellen. Oder auch direkt mit der Industrie zusammenarbeiten, dass die Industrie quasi uns als Dienstleister für Forschungsaufgaben anstellt sozusagen. Und dann diese Ideen, die wir entwickeln, die übertragen wir dann bei uns ins Labor und wir diskutieren dann eben mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, okay, das und das muss gemacht werden, dann werden diese Thesen durchgeführt und eben auch die ganzen Analysen und Tests, die dann sich anschließen. Und ich werde das dann alles aus und dann bin ich in Diskussion mit den Industriepartnern, genau, und schreibe die Berichte darüber. Also für jedes Projekt, natürlich muss man auch rechtfertigen, dass man Steuermittel, genau, und dann werden die Berichte geschrieben und hoffentlich kommt was ein gutes Produkt raus, was die Industrie dann auch benutzen kann. Trotz dass ich sehr viel am Schreibtisch hänge, bin ich eigentlich tatsächlich ganz happy mit meinem Beruf. Also was einfach Spaß macht, sind neue Ideen zu entwickeln, aber auch mit Kolleginnen und Kollegen und auch mit den Studierenden, die bei uns sind, zu diskutieren und da einfach neue Ideen zu entwickeln. Das macht nach wie vor Spaß.
Wie kommst du auf neue Ideen?
Also das ist ganz unterschiedlich. Einmal in Gesprächen mit Industrie, die sagen, okay, wir haben dieses Produkt, hier würden wir gerne was machen, hier würden wir den Bioanteil erhöhen, könnt ihr uns da helfen? Dann natürlich auch ganz viel gerade in Diskussionen mit anderen Forschenden oder auch mit den Studierenden, okay, was können wir noch machen? Da ist natürlich auch so eine gewisse Neugierde dabei. Also man weiß, wie die Bausteine aussehen. Da kann man sich überlegen, können wir neue Lego-Bausteine machen zum Beispiel, um daraus neue Polymere zu machen mit anderen Eigenschaften. Mhm. Und darüber, also so kommen die Ideen, dass man sagt, okay, es gibt dieses neue Molekül, was man aus Zucker machen kann. Die Leute haben das schon gemacht, können wir das vielleicht in unseren Anwendungen auch einsetzen. Aber das kommt auch ganz oft einfach so zwischen Tür und Angel sozusagen oder in Gesprächen, wenn man, ich habe die Idee, hast du da schon mal was gehört von oder hast du da noch vielleicht eine Idee, was man machen könnte?
Persönlicher Austausch.
In unserem Fachbereich, aber auch im Institut gibt es Seminare, wo wir über Forschungsthemen sprechen, dass da jeder mal weiß, was der andere macht und wir da eben genau uns so gegenseitig auch einfach neue Ideen oder neue Denkanstöße geben kann.
Wie groß ist euer Institut?
Wir sind 160 Personen insgesamt. Davon sind, glaube ich, hoffe, dass ich nicht falsch sage, aber um die 80 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler. Mhm.
Welche Forschungen berühren dich noch?
Also in unserem Fachbereich haben wir noch verschiedenste Themen. Also da gibt es zum Beispiel auch die Verwendung von Reststoffen für Ausgangsmaterialien für Polymere. Also ein ganz großer Reststoff zum Beispiel ist Lignin aus der Zellstoffherstellung. Das ist das Nebenprodukt quasi wenn man Papier herstellt.
Kennt von Holz.
Genau, da ist Steven Eschig, mein Kollege, der versucht da eben Lignin zu verwenden und das in Klebstoffe in die Holzwerkstoffe einzubringen, über die wir vorhin gesprochen haben. Kollege Heinrich Christ beschäftigt sich mit der Verwendung von Nebenprodukten aus der Pilzzüchtung, eben das als Klebstoff zu verwenden. Aber unsere Anwendungen sind eigentlich relativ breit. Also wir machen alles im Bereich Bindemittel, was dann eben zum Beispiel in die Holzlacke oder Druckfarben, eben auch die besagten Epoxidharze, also Reaktivharze geht. Ich selbst beschäftige mich tatsächlich mit Materialien für die additive Fertigung, also für den 3D-Druck. Dass wir hier tatsächlich nachhaltige Materialien oder nachhaltigere Materialien herstellen.
Ja, ich kenne 3D-Druck auch nur mit Kunststoffen. Würde das bedeuten, man hätte einen biobasierten, nachhaltigen Klebstoff bzw. Druckstoff dann im 3D-Drucker? Ihr könnt Holz drucken?
Also wir arbeiten auch daran, aber das ist nicht das, was ich mache. Es gibt ja verschiedene Druckverfahren. Es gibt einmal diese klassischen Schmelzverfahren, die man wahrscheinlich jeder schon mal gesehen hat. Da gibt es ja auch diesen biobasierten Kunststoff, Polymilchsäure, PLA. Bei uns verwenden wir quasi Harze, die dann mit Licht aushärten. Also das ist ein Harzbad, was aussieht wie Honig, und dann fährt da so entweder ein Laser oder von unten wird das belichtet mit einem Projektor, und an dieser Stelle härtet das aus. Und dann kann man zum Beispiel transparente, farblose Bauteile bekommen. Mit sehr hohen Details. Und hier arbeiten wir mit unseren Partnern dran, eben auch biobasierte Monomere oder biobasierte Bausteine einzusetzen.
Für den 3D-Druck.
Ja. Genau. Aber es gibt auch noch Themen, wie zum Beispiel, was in den letzten Jahren sehr, sehr großes Interesse ist, Flammschutz von Beschichtungen. Das ist auch ein Thema, wo meine Kollegin Claudia Schirp arbeitet, wo es eben darum geht, können wir den Brandschutz verbessern durch Beschichtung, aber auch den Brandschutz von Kunststoffen.
Von Gebäuden dann, beziehungsweise wo werden die Kunststoffe dann eingesetzt?
Ja, im Bau, aber also gerade in so klassischen Lackanwendungen zum Beispiel, kann man einen Lack über eine Holzplatte machen, der tatsächlich einen gewissen Brandschutz dann einstellt.
Ja, ich überlege mir gerade, ob ich mir ein Praxisbeispiel vorstellen kann. Das würde bedeuten, dass dann die OSB-Platte beispielsweise mit dem nachhaltigen Klebstoff ausgestattet, 10% eben aus dem nachhaltigen Klebstoff, noch mit einer Schicht überzogen ist und dann am Schluss dieser Holzwerkstoff zum Beispiel schlechter brennen würde als vergleichbare.
Genau, da gibt es tatsächlich auch Tests, wo man so eine Flamme an der Oberfläche von der Platte hält und einfach sich anschaut, fängt es an zu brennen, und wenn ja, brennt das nach, wenn die Flamme weggenommen wird. Und man versucht eben solche Beschichtungen, und ich meine, gibt's auch schon Produkte, aber wir versuchen eben hier biobasierte Produkte zu finden, die dann auch so ein bisschen aufschäumen und quasi die Flamme und den Luftsauerstoff vom Brandherd weg. Das ist ein großes Forschungsgebiet, gerade auch weil mehr und mehr Holz in die Bauanwendungen geht.
Dann sind wir, glaube ich, wieder bei dem Punkt CO2-Bilanz, Nachhaltigkeit, dass man sehr genau hinschauen muss. Ersetzt man nur das eine für das andere oder ist es richtig nachhaltig?
Ja.
So, dann haben wir einen sehr, sehr breiten Abriss. Wir haben darüber gesprochen, wie bist du eigentlich in die Forschung gekommen? Was interessiert dich besonders an dem Thema? Hatten kurz den Schwenker nach Kanada gemacht und den Themen, die dort relevant waren für dich, also für die Entscheidung dann zu gucken, wo kannst du hier in Deutschland, das ist dann eben in Braunschweig am WKI, zu diesem Bereich forschen. Du bist seit 10 Jahren in Braunschweig und wir haben darüber gesprochen, wie dein Arbeitsalltag aussieht, an welchen Forschungsbereichen deine Kolleginnen, deine Kollegen und du arbeiten, und jetzt so ein bisschen der Ausblick, wie geht's weiter? Welche Projekte kommen?
Ja, also wir arbeiten tatsächlich gerade, weil wir ganz am Anfang über das Tesafilm gesprochen haben, da gucken wir auch, dass wir biobasierte Haftklebstoffe herstellen können. Jetzt nicht unbedingt für Tesafilm, aber für ähnliche Klebeanwendungen. Der Brandschutz wird was sein, was tatsächlich in den nächsten Jahren, glaube ich, auch da bin ich tatsächlich nicht involviert, das macht meine Kollegin. Da wird es auf alle Fälle weitergehen, aber natürlich auch einfach immer wieder neue Bausteine zu sehen, können wir die in Anwendung bringen, können wir, also von denen, was wir in den letzten Jahren gemacht haben, lernen und können wir einfach neue Themen da anstoßen. Mhm. Aber im Bereich eben, also da ist noch sehr, sehr viel Forschungsbedarf, gerade im Bereich dieser Klebstoffe und Lacke.
Wenn man euch erreichen möchte, wie kann man das machen?
Also mich und meine Kolleginnen und Kollegen findet man im Internet unter www.wki.fraunhofer.de. Da kann man uns alle finden und kann dann gerne eine E-Mail schreiben oder auch gerne ein Telefon nehmen und anrufen.
Ja, für die Enthusiasten, die noch Fragen haben und sich auch mit nachhaltigen Klebstoffen und Bindemitteln beschäftigen wollen.
Ja, sehr gerne.
Tobias, danke, dass du da warst. Danke für die Zeit und das gemeinsame Gespräch.
Ja, ich habe zu danken. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.
Bis bald hoffentlich.
Ja, ciao. Tschüss.
Das war Forsch, der Wissenschaftspodcast der Braunschweiger Zeitung und Forschung Region Braunschweig.